Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast die Mammutathleten und Profi-Bergsportler Jakob und Matthias Weger. Die Südtiroler kennen die meisten von euch bestimmt als die Weger Brothers von ihren Social-Kanälen, auf denen sie unfassbar große Reichweiten haben. Kein Wunder, wenn man sich die Projekte so anschaut, die sie überwiegend auf den Ski und im Snowboard so machen. Vielleicht kennen aber ein paar Wassersportbegeisterte von euch die Jungs auch aus dem Kajaksport. Da haben sie nämlich auch schon für Italien und Österreich große Titel gewonnen und waren sogar bei Olympia am Start. Wir haben uns über ihren Weg vom Kajak zum Profi-Bergsport unterhalten und sind dabei auf ihre Lebensweise, den Umgang mit dem Risiko und die Vermarktung ihrer Projekte eingegangen. Schöne Erkenntnis, Langformat Storytelling is not dead. Also, ganz viel Spaß beim Zuhören, ab geht's ins Gespräch mit den Weger Brothers. Ach ja, eine kleine Sache noch, bevor wir durchstarten. Leider gab es während der Aufnahme ein kleines technisches Problem mit meinem Mikro. Deswegen kann es gut sein, dass ich hier und da ein bisschen leiser und nur im Hintergrund zu hören bin. Sorry dafür, wir achten darauf, dass das beim nächsten Mal mit mehreren Gästen nicht mehr vorkommt. Danke für euer Verständnis.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus Matthias, servus Jakob, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Servus Jan, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Normalerweise starten wir mit so einer kleinen Fünf-Frage-Runde immer durch, es sind immer die gleichen fünf Fragen. Aber ich würde heute gerne was Neues ausprobieren, weil wenn man zu dritt ist in der Aufnahme, dann ist es manchmal ein bisschen sperrig. Deswegen machen wir jetzt einfach mit euch zwei direkt eine Schnellfragerunde, die wirklich, wirklich schnell ist. Und Matthias, bei dir geht's los. Wie würdest du deinen Beruf meiner Oma ziemlich einfach erklären?
Ja, ich gehe auf den Berg ein und dann fahre ich mit den Ski ein und fliege mit dem Paraglider raus und mache ein Video und irgendjemand zahlt dafür, dass er das Video dann kriegt.
Das klingt ziemlich perfekt. Jakob, für dich wahrscheinlich erstmal einfacher. Wo kommt ihr her und wo lebt ihr aktuell?
Wir kommen aus Südtirol, Meran, und ja, wir wohnen auch da.
An dem ziemlich schönen Fleckchen Erde, kann ich euch sagen, weil wir nehmen dankenswerterweise bei euch daheim gerade auf und hier ist wirklich richtig, richtig schön, geniale Aussicht. Matthias, nur noch Langformat Storytelling oder nur noch Kurzformat Social Clips?
Wir haben eigentlich der Einfachkeit halber in der Vergangenheit ziemlich viel Short-Format gemacht, aber aus Passion machen wir eigentlich Langformat, weil wir einfach mehr Geschichten erzählen können und mehr Abenteuer erzählen können und ich glaube in Zukunft werden wir Bärz ein bisschen machen.
Jakob, hast du ein Lebensmotto oder ein Credo, nach dem du tagtäglich irgendwie lebst?
Ich denke, eines habe ich schon und zähle ich, dass wenn man was macht, dann soll man es zu 100% machen. Nicht? Also ja, ich habe das in meiner Vergangenheit, glaube ich, oft so betrieben und das hat auch gut funktioniert.
Also richtig Commitment.
Ja, einfach das machen, für das man wirklich Passion hat. Weil da hat man einfach viel mehr Energie und Ressourcen und muss sich auch nicht zu etwas zwingen oder zu etwas motivieren oder irgendwie. Da ist einfach die Motivation und die Passion da und dann funktioniert es meistens.
Ja, das macht sehr viel Sinn. Matthias, ein Leben ohne Risiko ist für dich?
Unrealistisch. Alles hat ein Risiko und logisch versuche ich so viel wie möglich zu vermeiden, was geht. Aber dass wir in einem höheren Risiko ausgesetzt sein, ist klar.
Ja, da bin ich gespannt, wenn wir später nochmal im Detail drüber reden. Jakob, ich fahre lieber Snowboard als Ski, weil?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen verspielter. Und eigentlich, ja, also ich respektiere Skifahren voll und ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich Spaß macht. Aber ja, ich habe so mit 8 Jahren angefangen zu snowboarden und irgendwie passt das für mich. Ein bisschen ein surfiges Feeling und das taugt mir.
Und ich finde, man macht immer lieber das, was man halt besser kann, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also wenn du jetzt halt früh angefangen hast zum Snowboarden, dann ist irgendwie klar, dass man halt beim Snowboarden bleibt.
Ja, also ich bin früher Ski gefahren, bis ich eben 8 Jahre alt war. Und dann war halt so die Phase, wo Snowboarden richtig cool war und das hat mich irgendwie gereizt, das auszuprobieren. Und ja, ich glaube, ich war relativ geschickt drinnen und dann ist es eigentlich gleich gut gegangen und dann war ich der einzigste Snowboarder in der Familie und habe mal ein paar Jahre aufs Maul gekriegt, weil ich halt der Längsamste war, logischerweise. Und jetzt geht es eigentlich richtig gut und ja, dann macht es auch voll Spaß.
Ja, cool. Letzte für euch zwei. Matthias, dein erster Gedanke, wenn du am Top von dem Couloir einen Ski verlierst?
Ja, eigentlich wurscht, solange er stehen bleibt und man ihn wiederholen kann.
Hochleben Skistopper, oder? Wobei, die bringen da wahrscheinlich auch wenig.
Ja, leider die Skistopper im Pulverschnee, wenn es steil ist, springen leider selten. Es meistens verkeilt er sich dann irgendwie oder bleibt stecken. Oder so.
Ja, sehr gut. Und Jakob, ein Comeback im Kajak, unter welchen Umständen?
Boah, da zogen wir meinen Rücken richtig am Start war und wenn meine Motivation groß genug war, ja, dann könnte man es vorstellen. Aber ja, leider wird es ja nicht passieren und wie gesagt, also das, was ich gerade mache, taugt mir voll und dann passt und dann stecke ich eben auch meine 100% Passion da rein. Und ja, zu viele Sachen kann man dann auch nicht machen.
Ja, voll. Ich glaube, das kennt jeder. Hm. Mit der Schnellfragerunde wollte ich einmal so einen groben Rundumschlag machen, so um ganz viele Themen, die ihr irgendwie macht. Und die letzte Frage gibt auch so die Brücke eigentlich zu euren Anfängen, weil ihr kommt ja aus dem Kajak-Leistungssport und wart da wirklich krass erfolgreich. Also Europameisterschaften da gewonnen, Weltmeister oder sogar auch. Also wirklich richtig krass, was ihr da abgeliefert habt. Und dann aber diesen Switch hin zu den freien Projekten. Dann frage ich mich erstmal, wie kommt man eigentlich zum Kajakfahren? Also das ist jetzt nicht die Sportart, wo man sagt, naja klar, da fängt man an und da wird man Profi. Matthias, wie kommt man dazu?
Ja, unser Vater und auch unsere Mama den selber Kajak gefahren. Unser Papa auch damals auf einem relativ hohen Level. Ich habe ihn noch voll begeistert. Ich habe ihn im Kajak. Und ich glaube, wir haben als Kinder einfach in Papa auch schon damals gesehen, rumpaddeln und wollten auch alle ins Wasser. Und eigentlich schon bevor wir überhaupt schwimmen haben gekannt, haben sie uns dann mit den Schwimmfliegern in den Kajak hingesetzt und wir sind dann im Schwimmboot oder am See oder im Meer umgeplanscht und ja, so im Prinzip ist uns das fast ungeboren worden.
Ja, okay. Also gut, klar, mit dem Family Background ist es auch klar, dass ihr es beide macht. Gab es mal die Phase, wo einer von euch irgendwie gesagt hat, boah, na, ist eigentlich nicht so der Sport für mich, da habe ich gar nicht so Bock drauf?
Also wir sind beide allem Kanu gefahren, aber ich würde sagen, noch Matthias war allem eher konsequenter beim Kajaken. Ich habe ab und zu so Abdrifter gehabt und dann so andere Sportarten ein bisschen intensiver gemacht. Matthias auch, aber ja, wenn ich jetzt das so sagen müsste, dann würde ich schon sagen, dass ich vielleicht ab und zu weniger beim Kajaken war. Zumindest in der frühen Zeit.
Nicht? Und wann kam dann der Punkt, wo klar war, okay, boah, da könnte man sogar auch einen Beruf draus machen? Man hat da wirklich so viel Potenzial, dass man das als Profi machen kann?
Mal der Punkt, jetzt rein eine berufliche Perspektive, ist eigentlich erst später gekommen. Der Moment, wo ich eigentlich angefangen habe, wie ein Leistungssportler zu trainieren, aus Motivation und Ehrgeiz, ist ziemlich früher gekommen, als eigentlich schon in der Grundschule, in der Grundstufe. Ja, weil ich dadurch, dass ich früher angefangen habe, war ich halt einer von den Besten. Und als Kind, wenn man allem gewinnt, dann ist es logisch schön. Und wir haben halt auch von den Eltern Kajak gefahren, nicht von unseren Eltern, sondern ja, von anderen im Team, gesehen, wenn man mehr trainiert, ist man besser und Spaß gemacht hat es auch. Und die haben auch gemerkt, wenn ich viel Kanu fahre, muss ich weniger Schuhe gehen. Und das hat alles perfekt gepasst. Also eigentlich habe ich dann schon mit 10 Jahren fast, ja, mehr, also auch schon mit 8 Jahren eigentlich zweimal am Tag trainiert. Und dann, dass man von dem leben kann mit 10 Jahren, interessiert dann das ja noch nicht einmal, weil dann ist eh Papa, Mama und dann vielleicht mit 14, 15 ist dann so das gekommen, unsere Vorbilder, die Eltern im Verein, sind jetzt in der Heeressportgruppe, kriegen quasi ein Gehalt fürs Kanufahren, da möchte ich auch irgendwann hin.
Olympia auch, oder? Auch
Olympia, so. Weltmeisterschaften, Weltmeisterschaftsmedaillen und dann ja, trainiert man einfach voll und hat voll Spaß und irgendwann passiert es dann. Ja.
Und dann gab es aber irgendwann mal so den Switch, ich meine, da wart ihr dann schon älter, aber Jakob, da bist du noch für Italien gestartet und du, Matthias, für Österreich. Wie kam es dazu?
Ja, da warst du, Matthias, sicher noch mehr Insider. Aber es war eigentlich so, in den Nationalmannschaften gibt es natürlich allem irgendwelche Schwierigkeiten und allem irgendwelche Machenschaften. Und ja, in der italienischen Nationalmannschaft hast du da eher Probleme gehabt, Matthias, gell? Und daraus ist dann eigentlich die Entscheidung entstanden, dass er für Österreich starten will. Und ja, ich glaube, das war für dich relativ ziemlich ein Aufwand, aber hat sich gelohnt, oder?
Ja, es war so, das war eigentlich mein letztes Jahr U18 und ich war da ja wirklich glaube ich, recht gut und hat gute Medaillenchancen gehabt bei der Weltmeisterschaft. Ich war in Sydney. Ich war dann auch der beste Italiener, also von den Punkten her und auch von den Wettkämpfen und von den Resultaten. Aber ich weiß nicht, vielleicht, weil ich Südtiroler bin oder so genau weiß man es eigentlich nicht, da wollten sie mich nicht mitnehmen. Sie konnten aber logisch auch nicht den Zweitbesten mitnehmen, weil er war ja nicht legitim. Und dann haben sie einfach gesagt, okay, so 18-Herren-Team fährt heuer bei der WM nicht mit. Und das logisch hat mich damals, okay, man steckt ja extrem viel Energie in das eine und das hat mich damals ziemlich gestört. Und es war da auch schon das Thema, dass ich ziemlich viel auf den Berg gegangen bin und angefangen habe zu Paragliden und andere Sportarten zu machen. Das war im italienischen Team auch ein ziemlicher Problem. Und ich habe mit den Österreichern, also mit den Athleten, aber auch mit den Trainern, ich habe schon ein super Verhältnis gehabt. Und dann habe ich mich da einfach mal informiert, wie das ausschaut und wie man seinen Wechsel machen kann. Und ich habe dann in Innsbruck studiert. Und dann eigentlich ja, ist das dann relativ schnell, ein Jahr nach der WM, bin ich dann eigentlich schon für Österreich gestartet.
Heißt aber, die Trainer hatten damit quasi ein Problem, dass du halt am Berg unterwegs warst und irgendwie Verletzungsrisiko und so weiter, solche Sachen?
Ja, genau. Also ich glaube, das ist auf der einen Seite eine Angst, dass sich der Athlet natürlich verletzt. Auf der anderen Seite auch wirklich eine Angst, dass der Athlet andere Passionen entdeckt und dadurch nicht mehr so 100% sich dem Leistungssport verschreibt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, haben es unsere Trainer damals einfach sinnvoller gefunden, das ganze Training zu 100% aufs Kajak, die Kraftkammer, Füße und Co. zu fokussieren, halt, was der Leistungssportler halt so macht. Haben aber vielleicht das ein bisschen außer Acht gelassen, dass ich und ich glaube, ich rede auch von Jakob, dass wir einfach auch einen gewissen Ausgleich brauchen und dass ich auch 90 Minuten oder 120 Minuten Ausdauersession genauso gut auf die Skitour, bei einer Skitour machen kann, weil es im Prinzip da um ein Herz-Kreislauf-Training geht und das eigentlich nichts mit Technik oder so zu tun hat.
Voll, voll.
Und das haben wir getan. Also wir haben einfach das Training teilweise vom Kajak und der Kraftkammer in die Berge, beim Skitouren, beim Skifahren und so einfach verlegt und halt geschaut, dass wir unsere Bänze machen, dass wir vielleicht in Off-Season eben auch klettern gehen und so und dadurch den ganzen Körper koordinativ und auch andere Muskeln aufbauen und dann logisch, wenn es in Richtung Wettkämpfe geht, das Ganze dann natürlich fokussieren. Und das hat halt nicht gepasst.
Ja, ich will da gar nicht super tief einsteigen, aber es klingt irgendwie nach so ein bisschen einem Prinzipienthema, dass da halt Verbandstrukturen gewisse Prinzipien vorsehen und wenn die halt eingehalten werden, obwohl es halt hinten raus funktioniert, oder? Ich meine, die Ergebnisse haben ja trotzdem dafür gesprochen, dass alles passt. Dann klingt es schon stark so, als wäre das einfach ein Prinzipienthema und dann funktioniert es halt so nicht. War das für dich das gleiche Problem, Jakob?
Es war auf jeden Fall das gleiche Problem. Ich habe es nicht so früh eigentlich mitgekriegt wie der Matthias, deswegen habe ich auch nicht gewechselt. Und die haben später dann eigentlich den großen Vorteil gehabt, dass ich eben im Senior-Team auch einer von den drei stärksten Italiener war. Und das war ihnen halt sehr wichtig, dass ich im Team bleibe. Und dann habe ich allem ziemlich ein gutes Druckmittel gehabt. Nicht? Es ist zum Beispiel mal vorgekommen, dass ich vor dem Weltcup habe ich eine Skitour gemacht und dann hat es halt eine Instagram-Story gegeben, nicht einmal von mir, aber von einem Freund von mir. Da hat mich halt gesehen. Nicht? Da haben wir so die Nordwand von der Zufallspitze gefahren. Und ich habe natürlich alle wichtigen Trainer auf Instagram blockiert und so, um eben genau solche Probleme zu vermeiden. Aber dann hat die Frau vom Cheftrainer das dann gesehen und das gepitcht. Und ja, das war natürlich ein Riesenproblem, eine Woche vor dem Weltcup sowas unter Anführungszeichen Gefährliches zu machen oder halt nicht Wettkampfspezifisches. Und als Strafe haben sie mich dann gesperrt für den Weltcup. Aber zwei Tage drauf haben sie sich dann anders überlegt, weil ich ja dann beim Weltcup nicht mitfahren
gekonnt hätte. Und das Ergebnis gefehlt hat.
Und haben dann gesagt, ja, nein, du musst trotzdem mitfahren, aber du darfst die Woche vor dem Wettkampf nicht mit dem Team unterwegs sein. So, weil sie wollten das Resultat, aber sie wollten mich irgendwie bestrafen. Und am Ende sind sie dann draufgekommen, dass sie mir eigentlich einen mega Gefallen getan haben, weil ich einfach die ganze Woche davor allem noch mein Programm machen gekannt habe. Und schon bist du mit dem Team in einem Hotel und musst sogar fragen, ob du kannst was einkaufen gehen. Obwohl ja alle volljährig sind und eigentlich machen können, was sie wollen. Aber das ist schon sehr ein striktes Konstrukt. Nicht? Und das hat mich sicherlich auch stark belastet teilweise, aber eben durch dem, dass ich relativ gut aufgestellt war, habe ich das allem irgendwie wieder deichselt. Und ich bin ja noch zur italienischen Marine gekommen. Und da war mein Cheftrainer, der hat verstanden, dass wenn er gegen mich arbeitet, dass ich es einfach lasse. Weil er hat schon gemerkt, ja, da ist die Tendenz da, weil ich war so passioniert mittlerweile für den Bergsport und für Snowboarden und auch für das Alpinklettern und so, dass er gemerkt hat, er muss mit mir zusammenarbeiten und muss probieren, dass ich mein Training so machen kann, dass es mir Spaß macht und die weiteren Kanufer. Und ja, das hat dann 3 Jahre funktioniert. Und da bin ich auch meinem Trainer von der Marine voll dankbar, dass der mit allem supportet hat und echt teilweise harte Konfrontationen mit den anderen Trainern gehabt hat. Aber ja, meine Passion für Snowboarden und für andere Sachen ist so stark geworden, dass ich einfach, besonders wenn wir im Winter auf Trainingscamps waren, nicht, ziemlich gelitten habe, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin am falschen Ort, zur falschen Zeit. Und wenn ich dann gesehen habe, ja, daheim sind gute Conditions und ich bin irgendwo in Südfrankreich im Winter beim Kanufahren, dann denke ich mir, nein, ich will eigentlich in meinem Leben etwas anderes machen. Ich will nicht jeden Tag im Kajak sitzen und jeden Tag das gleiche Training machen irgendwo. Nicht das. Am Ende, das klingt ja alles voll spannend und cool. Man bereist die Welt und macht Wettkämpfe, aber nach so vielen Jahren wiederholt sich das alles. Nicht? Es sind alle die gleichen Strecken, es sind alle die gleichen Leute und es ist alles das gleiche Training. Nicht im Winter werden Grundlagen gemacht, im Frühjahr wird schneller geworden und im Sommer wird halt nur abgerufen und nicht zu viel getan. Und deswegen irgendwann bist du in einem Hamsterrad drin und ich habe gemerkt, nein, das ist nicht das, was ich will. Und dann haben eigentlich die ganzen Bemühungen auch von der Marine am Ende nichts mehr geholfen und die haben einfach gesagt, schau, Leitl, ich muss etwas machen, wo ich 100% committed bin und wo ich meine ganze Energie dafür habe und wenn ich mich muss jetzt zwingen zum Kajak fahren und eigentlich lieber Snowboarden gehen, dann macht das keinen Sinn, obwohl ich vielleicht auch noch Resultate, ich meine, ich habe in der Zeit wirklich noch Resultate gemacht. 2018 bin ich noch Weltmeister geworden und da habe ich echt schon ziemlich viel verlagert auf andere Sportarten. Aber trotzdem, es hat einfach nicht mehr gepasst.
Würdet ihr sagen, dass ihr freiheitsliebende Menschen seid?
Ja, darf ich schon sagen.
Kann man so sagen, ja. Wir fügen uns sicher ziemlich schwierig in eine Raster ein.
Ja, also ich meine, dann ist ja irgendwo klar, dass es halt dann mit diesen fixen Strukturen irgendwann clasht. Also ich meine, klar, diese Strukturen braucht es wahrscheinlich, weil auch wenn ihr das jetzt so beschreibt, bisschen off-topic, aber ich finde es jedes Mal voll krass, wenn man das jetzt hört, auf welchem Niveau das alles stattfindet. Und dann ist es ja trotzdem leider halt auch nur eine Randsportart, wenn man sich wieder überlegt, was das für Aufmerksamkeit bekommt, wie da wahrscheinlich auch die Gehälter sind. Also wenn es diese Systeme nicht gäbe mit irgendwie Heeressport, Marine und so weiter, keine Chance davon zu leben, oder?
Nein. Also wie gesagt, das sind die olympischen Sportarten, vor allem die olympischen Randsportarten, die leben leih, weil sie ja vom Staat unterstützt werden und einfach Möglichkeiten gefunden werden, das zu fördern. Und das funktioniert halt in Zentraleuropa hauptsächlich über die Heeressportgruppen. Aber Markt ist da keiner dahinter. Also da gibt es niemand, der da irgendein Interesse hat, dafür privat was zu zahlen. Das macht für die wenigsten Unternehmen einen Sinn.
Ja, eigentlich mega schade. Aber dann, worauf ich raus will, ist, dann ist klar, dass wenn man halt in der Struktur drin ist, dass es dann halt irgendwann zu so einem Punkt kommt, wo ihr sagt, okay, jetzt muss ich mich irgendwie ein bisschen umorientieren. Kam der Punkt bei euch zeitgleich? Also war das zeitlich relativ gleich, dass ihr gesagt habt, okay, Schluss mit Kanu, ich mache jetzt was anderes?
Nein, das war bei mir eigentlich, der Wendepunkt war kurz vor einer Wintervorbereitung. Ich habe mir da in den Kopf gesetzt, dass ich meine Wintervorbereitung in Neuseeland machen will. Das Nationalteam, das Österreichische damals, hat die Wintervorbereitung in Australien gemacht, in der Nähe von Sydney, auf dem Olympiakanal. Das heißt, ja, 2-3 Monate dort, im Hotel, untertags ist es zu heiß. Das heißt, man trainiert vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang, im Flutlicht meistens, und untertags ist man im Hotelzimmer, weil man muss ja rasten. Und das halt über mehrere Wochen oder Monate. Und auf das habe ich überhaupt keinen Bock gehabt. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe nach Neuseeland. Da ist zwar nicht so die perfekte Trainingsstrecke, das ist auch gut. Ich bereite mich dort vor, gehe dort in die Krafthalle und trainiere auf den natürlichen Fluss. Da ist ein normales Klima und das passt super.
Und nebenbei mal Mount Cook.
Und nebenbei natürlich, logisch, meine paar Wildwasserexpeditionen und ein paar Alpinklettereien und eine 3-Tages-Mini-Expedition in die Southern Alps gemacht, auf die Gletscher oben. So eine alpine Kletterei mit den Eisgeräten. Und er hat ein paar Sachen gemacht und das ist, also der Plan ist im österreichischen Team und in der Heeresburg-Gruppe einfach unglaublich schlecht aufgefasst worden. Und es hat einfach geheißen, ja, wenn du gehst, dann bist du draußen, dann hast du kein Gehalt mehr. Und ich habe gesagt, passt, ich gehe trotzdem. Dann bin ich gegangen, am Ende haben sie gesagt, okay, drücken wir nochmal ein Auge zu. Machst das halt so, das Jahr nach Neuseeland haben wir gute Resultate gehabt. Und sie haben gemeint, okay, jetzt hat der junge Mann sich da ausgelebt und jetzt wird es schon wieder passen. Und die haben logisch gesagt, nein, das nächste Jahr mache ich logisch wieder Neuseeland. Und dann hat es geheißen, okay, das mal aber wirklich. Wenn du das machst, bist du draußen. Ich habe gesagt, passt, das mal aber wirklich, ich gehe nach Neuseeland. Und dann war ich effektiv draußen.
Okay.
Und dann habe ich kein Gehalt mehr gehabt. Also das war dann effektiv so, dass ich das in Neuseeland gemacht habe. Und dann war ich aus der Heeressportgruppe draußen. Dann natürlich auch von einem Tag auf den anderen im Prinzip keine Arbeit mehr gehabt.
Aber du hattest irgendwie den Plan schon im Hinterkopf, so dass ihr irgendwie das machen könnt, was ihr jetzt heute macht? Oder war das schon so risikobehaftet, wie es das gerade schilderst?
Nein, der Plan war eigentlich der. Ich habe ja in den Jahren eigentlich fast gar kein Geld ausgegeben, weil wir waren teils über 300 Tage im Jahr unterwegs, alle Spesen gezahlt logisch und halt das kleine Gehalt. Ich habe es auf die Seite getan und habe gedacht, so, jetzt habe ich so viele Jahre da voll gepusht, war mega coole Zeit und alles, aber jetzt möchte ich einfach mal ein Jahr das komplett ausleben und leide es denen, auf das ich Bock habe. Und dann habe ich das ein Jahr lang getan, also Paragliden, Alpinklettern, Skitouren, Eiskletter, alles, was mir halt Spaß macht. Voll durchgezogen, ohne Gedanken auf irgendwas und danach habe ich mir gedacht, dann gehe ich wieder studieren und so. Und am Ende von der Zeit ist dann eigentlich der Jakob zu mir gekommen und sagt, hey, schau mal, da gibt es das Ding, das heißt GoPro Million Dollar Challenge. Wenn du die neue GoPro kaufst, dann kannst du mitgehen und wenn du gewinnst, dann kriegst du einen Haufen Geld. Jetzt kaufen wir eine neue GoPro, denken wir nicht viel dabei und im letzten Tag von der Challenge, ich weiß nicht, das war der 12. Januar, bin ich mit dem Aaron Drugati, Meraner Paraglide-Profi, war ich am Ifinger und wir haben eine mega coole, also am Hausberg haben wir eine mega coole Aktion gemacht, so sind die Nordwand von Ifinger geklettert und dann noch ein, zwei andere Sachen geklettert und Ski gefahren und am Ende vom Tag sind wir aus so einer Rinne rausgestartet mit den Schirmen, da war mega geiles Licht, unglaublich dunkelblauer Himmel, so Richtung Sonnenuntergang und ich sehe ihn auch und vor mir über seinen Sattel drüber fliegen und denke so, ah, das kann sich bei mir auch ausgehen, ich war da eher nur ein Anfänger beim Paragliden, also war mein zweites Jahr und dann fliege ich auch über den Sattel und die GoPro Max damals auf meinen Oberschenkel, so einen Meter vor mir montiert gehabt und fliegt da drüber und halt volle Emotionen. Und dann in dem Moment denke ich mir so, nein, jetzt habe ich die Million-Dollar-Challenge wahrscheinlich gewonnen, weil es ist ja der Ultraschat. Und dann lande ich unten und habe dann nachts das Video aufgeladen, kurz vor der Deadline und bumm, gewonnen.
Und was hast du da gewonnen damals?
Damals habe ich ja 22.000 Dollar gewonnen.
Okay,
schon. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich wieder Geld für ein ganzes Jahr Vollgas. Das tun, was auf das ich Bock habe. Weil Ausgaben habe ich immer noch nicht so viele gehabt. Also keine Familie und Wohnung und was weiß ich was. Und dann habe ich das wieder gemacht. Und dann habe ich halt die Million-Dollar-Challenge wieder gewonnen und das nächste Jahr wieder. Und ich glaube, nachdem ich das zweite Mal gewonnen habe, war dann auch der Punkt, wo der Jakob dann.
Ja. Das kann ich auch.
Nein, nicht einmal so, einfach den Cut gemacht hat und gesagt, so, jetzt ist genug, ich will jetzt was anderes machen. Die möchte jetzt einmal mindestens ein Jahr leidest du auf das ich Bock habe, oder Jakob?
Ja, genau, bei mir ist dann die Entscheidung eben gefallen, freiwillig die Marine zu verlassen und halt Kanu fahren zu lassen. Und ich habe Matthias schon gesehen, dass er da mit der Million-Dollar-Challenge sich da irgendwie durchwurschtelt. Und ja, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich die jetzt auch gewinne. Also der Shot muss echt richtig gut sein. Also ich sage eben zu den Leuten, die mich fragen, ja, wie gut muss der Shot sein? Dann sage ich eben, wenn du meinst, er ist gut genug, dann ist er noch weit entfernt. Du musst so einen Shot sehen und sagen, okay, das ist ja 100% und dann hast du eine gute Chance, dass du gewinnst. Deswegen war ich jetzt nicht so, ja, ich gewinne auch locker, aber ich meine echt, ja, ich mache auch mal ein Jahr so und probiere dann mit ihm zusammen, wir haben es dann zusammengetan, die Challenge zu gewinnen. Und wenn es passt, dann, ja, dann geht es so weiter. Und wenn es nicht passt, dann war ich ziemlich sicher studieren gegangen. Wahrscheinlich auch noch Innsbruck. Einfach da ist halt ein cooler Ort. Und dann hatte ich mir gedacht, ja, dann mache ich ein bisschen meinen Sport und studiere ein bisschen. Und so, und dann hätte ich halt so ein bisschen gemütlicheres Leben eingeschlagen. Und ja, am Ende dann ist es näher zu kommen, das ist schwierig dann. Oder halt, ja, ich habe so eine Fernuni dann nebenher gemacht, aber ja.
Lass mal beiseite. Lass mal beiseite. Okay, ja. Aber also wenn wir jetzt einen Sprung fast forward zu jetzt machen, eigentlich kann man ja schon sagen, dass so dieses Vega Bros ist schon eine Art kleine Marke geworden, oder?
Ja, ich glaube, wir haben relativ früh einfach allem schon verstanden und auch geschätzt, dass wir als Brüder ganz ähnliche Interessen haben und damit eigentlich eine super Seilschaft sein. Egal was, egal ob es Klettern ist oder ob es Videos machen ist. Und sicher Million-Dollar-Challenge war da eigentlich der Anfang, wo wir gesagt haben, okay, wir probieren jetzt zusammen und egal wer gewinnt, wir teilen es auf. Dass wir dann eben das dritte Jahr beide gewonnen haben, war Zufall und genial. Aber irgendwie dadurch ist es dann einfach laufend so gegangen, dass wir die meisten Sachen zusammen gemacht haben. Und dann waren es halt einfach irgendwann die Vega Brothers.
Ja, eigentlich voll cool. Also ich meine, es klingt ja schon irgendwie nach einem Traum, dass du sagst, ey, eigentlich das, was ich sowieso immer Tag ein, Tag aus machen mag, mache ich. Und das auch noch irgendwie mit meinem Bruder zusammen, geht ja kaum besser. Oder hat es auch irgendwelche Downsides?
Also ich glaube schon, dass es ein Traum von uns ist und dass es auch wirklich real ist. Also nicht etwas, was man sich denkt und dann nicht so ist. Wir schätzen das auch extrem. Aber logisch ist auch viel Arbeit dahinter nicht. Also dass wir wirklich jeden Tag unterwegs sind und uns schon eigentlich um nichts kümmern, halt ist auch nicht wahr. Wir müssen natürlich viel Sachen machen, besonders jetzt haben wir TV-Shootings und dann die ganzen längeren Formate, die wir jetzt gestartet haben, auch auf YouTube. Das braucht natürlich alles viel Zeit und ist auch relativ ein großer Aufwand. Und ja, die ganze Organisation, nicht? Wenn man einfach eine Skitour geht, dann sagt man einfach, hey, morgen gehen wir Skitour. Dann passt es. Aber wenn du drei Filmer mit hast, dann musst du mal zuerst schauen, dass alle drei Filmer Zeit haben und dann haben sicher zwei nicht Zeit, dann musst du andere finden, dann musst du mit allen alles ausmachen, dann musst du ausmachen, wer wo filmt, ein Drohnenpilot muss auf den Berg auf und wir gehen auf den Berg auf. Und ja, es ist schon anspruchsvoll, aber ich würde sagen, schon unser Traum. Ja.
Geht es euch manchmal gegenseitig auf die Nerven? Also weil ich habe auch eine kleine Schwester und ich verstehe mich mega gut mit der, voll. Nur ich weiß nicht, ob wenn wir jetzt Tag ein, Tag aus zusammen Projekte machen würden und das auch so der berufliche Alltag ist und ihr seid ja auch irgendwo logischerweise privat dann super eng miteinander verbandelt, dann ist ja irgendwie, glaube ich, das kennt jedes Geschwisterkind, die Gefahr schon nochmal groß, dass man sich denkt, boah, ich kann ihn nicht mehr sehen.
Ich glaube, das gemeinsame Ziel und das gemeinsame Interesse ist so stark, dass mir, glaube ich, relativ gut über also Konflikte einfach wegstecken und auf beiseite legen und dann gibt einfach einmal eine, einmal andere noch und Punkt, weil wir vertrauen uns auch ziemlich, gerade was so Entscheidungen umgeht. Am Berg ist es logisch wieder anders, da werden ja nicht Kompromisse eingegangen, also wenn einer wirklich ein Bedenken hat, dann wird auf den Bedenken eingegangen und nicht der, was ein Bedenken hat, gibt nie nach, nicht? Das funktioniert nicht. Und deswegen, ja, ich glaube, im Prinzip haltet uns das gemeinsame Interesse und das gemeinsame Ziel schon ziemlich stark zusammen. Und wie gesagt, es ist ja ziemlich viel Aufwand, also es funktioniert halt so.
Ja. Ja, irgendwie, also ich denke mir halt vor allem in den Extremsituationen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr, mei, da hat man auch schwierige Situationen, wenn man jetzt zusammen ein Unternehmen gründet oder sowas. Seid ihr auch auf eine Art und Weise, aber ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ihr seid trotzdem ja in Extremsituationen, wo es echt teilweise halt um ja, lebensbedrohliche Konsequenzen geht, wenn man Entscheidungen fällt. Und da stelle ich mir halt das Risiko eigentlich noch viel größer vor, dass man dann eben manchmal in diesen ganz äußersten Momenten irgendwie einen krassen Zusammenhalt braucht. Also das ist ja schon etwas richtig Besonderes.
Ja, es ist eigentlich sehr interessant, aber sicher irgendwie nachvollziehbar. Desto ernster die Situation ist, desto mehr seien wir einer Meinung oder zumindest desto mehr respektieren wir die Meinung von anderen und nehmen die auch sehr ernst, weil am Ende ist unser oberstes und gemeinsames Ziel, dass wir sicher vom Berg wieder vorkommen. Und das ist für beide klar. Also da gibt es nicht, ja, der will halt riskieren und die will es ja nicht. Und das ist ja Blödsinn, nicht? Wir wollen beide irgendwo unsere Sachen umsetzen und unsere Träume verwirklichen. Oder einfach, wenn wir sagen, wir wollen unbedingt eine Linie fahren, dann wollen wir beide Linie fahren. Aber das oberste Ziel, und das ist allem klar, ist sicher wieder zurückzukommen und nicht irgendwas zu riskieren, das für uns eigentlich zu viel ist. Nicht? Und deswegen, allem wenn es ernst ist und jemand Bedenken hat, dann wird das Bedenken sehr ernst genommen und dann, ja.
Meistens wird ein Bedenken gefolgt. Ja. Also Man hat dann auch selber, also wir vertrauen uns in der Sache ja ziemlich als Seilschaft und meistens hat der Bedenken ja irgendwo einen Hintergrund und da ist aber ja was dran. Und dann, dass der andere so viel Selbstvertrauen und sich so sicher ist, zu sagen, na, das machen wir jetzt trotzdem, das kommt selten bis nie vor, weil man sich da dann selber ja logisch ein vorgestellt. Also stell dir vor, der Jakob sagt, mein Gott, das ist jetzt zu gefährlich für und okay, Blocktest ist vielleicht gut, aber es hat ein schlechtes Gefühl aus dem und dem Grund, dann ist es für mich extrem schwierig zu sagen, ja, nein, ist ein voller gutes Gefühl, ich nehme das jetzt auf meine Kappe, wir gehen jetzt da auf. Nicht. Also da meistens wird eher die konservative Entscheidung dann verfolgt.
Ja. Ja, das ist auch richtig so. Was ich mir extrem gar vorstelle, also ich muss dazu sagen, ich schaue regelmäßig eure Alpine Worlds Videos, weil ich es einfach sau cool gemacht finde. Und hier bei dem Bottleneck-Video, da habe ich mich versucht, in eure Lage zu versetzen. Und ich habe mir dann gedacht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sehe dann ja irgendwie trotzdem meinen Bruder in dem Fall, jetzt in meinem Fall, ich würde da meine Schwester runterfahren sehen. Das klingt vielleicht sau hart, wenn man das so sagt, aber du hast eine andere Verbindung zu der Person, als wenn es irgendein Spätzle ist. Auch wenn dir der auch wichtig ist, keine Frage, gell? Aber wisst ihr, was ich meine? So, spielt das eine Rolle in eurem Kopf oder ist das absolut gleich für euch?
Na, absolut. Also ich glaube, das ist da, wenn du gefragt hast, kann es auch mal schwierig sein unter Brüdern. Ich glaube, das ist für mich die größte Herausforderung.
Schon, oder?
Ja, ich meine, wie Reinhold Messner gesagt hat, mein Kammerländer, nein, wir sind keine Freunde, wir sind eine Seilschaft, nicht? Ist es halt bei Brüdern anders, das funktioniert nicht so. Also wir sind nicht gleich Freunde, sondern wir sind eben Brüder und wir haben dadurch auch eine unglaubliche Verantwortung, die wir, glaube ich, auch spüren gegenüber unserer Mama, gegenüber unserer Familie. Und das ist eigentlich ja schon eine Verantwortung, der man sich bewusst sein muss und die wir, glaube ich, schon auch spüren.
Ja, auf jeden Fall. Also das, wie du gesagt hast, es klingt irgendwie blöd und wir, mein, wenn ich mit jemand anders unterwegs bin, dann kümmere ich mich auch um den und schau voll, dass alles passt und es wäre auch mega schlimm, wenn was passieren würde mit jemand anders, aber du bist einfach anders connected, das ist einfach so nicht. Du bist mit dem Menschen aufgewachsen, du hast die gleiche Mama, du hast den gleichen Papa, ja, es ist einfach ein bisschen was anderes.
Voll. Lass uns gerne mal gleich bei dem Risikothema bleiben, weil ich meine, das Risiko Teil von eurem Alltag ist, ist irgendwo logisch. Ich glaube, jeder, der die Bergsportarten ausübt wie wir, der kennt es auch, dass man dieses Risiko und auch den Kick dahinter irgendwie braucht und auch zu schätzen weiß, weil das ist ein Teil, warum wir das immer wieder machen, glaube ich, warum man es immer wieder auch macht. Was ich mich frage ist, ich verstehe voll euren Approach mit dem Thema Sicherheit ist die allerhöchste Priorität. Trotzdem, damit irgendwo euer Konzept funktioniert, damit Videos viral gehen und so weiter, musst du dich ja immer wieder über das Limit pushen. Also anders funktioniert es ja nicht so richtig. Wenn ihr, glaube ich, andauernd in eurer Comfortzone wärt, dann funktioniert es vielleicht, weil ihr jetzt eine Fanbase habt, aber es wäre wahrscheinlich halt schwieriger, sowas mit aufzubauen. Wo ist diese ganz feine Linie und Balance zwischen meine oberste Priorität ist, heute Abend sicher wieder hier zum Sitzen versus, na komm, das push mal jetzt, weil das könnte wirklich richtig geil werden.
Ja, ich glaube, das funktioniert nicht, immer in der Comfortzone zu sein. Wegen uns, weil wir das nicht wollen.
Ja.
Also nicht durch ein Video motiviert, aber ich will aus der Komfortzone raus. Und irgendwo taugt mir das, eine Challenge zu haben und eine Herausforderung zu haben. Und im Gegenteil, dann muss ich eigentlich allem versuchen, mich eher persönlich zu bremsen, aus verschiedenen emotionalen und persönlichen Motivationen und Tränen, weil ich mit dem Bruder unterwegs bin, weil ich ja wieder sicher ins Ziel kommen will, weil ich mich nicht verletzen will und so weiter. Aber eigentlich ist die Dynamik fast allem umgekehrt, dass ich mich eher bremsen muss, anstatt mich pushen muss und mir denke, okay, da kann ich jetzt nachfügen, weil das ist cool. Was auch zu sagen ist, ja, unsere Episoden Alpine Worlds leben natürlich viel von Spannung und von, ja, in dem Sinn logisch auch Risiko. Logisch wird in so einer Folge auch irgendwo auf die Sachen eingegangen und auf die Sachen polarisiert, weil man es im Moment auch so fühlt. Und der Zuschauer, dass er das auch fühlen kann, braucht einen Zugang dazu und deswegen wird auf das eingegangen. Aber ich glaube, für die nächste Season wählen wir eben ein bisschen von den Weg, dass wir so einen klassischen Spannungsbogen haben, bis hin zu einem Spannungshighlight und dann ein relativ schnelles Ende, wie wir es eigentlich als klassische Filme und Kinofilme kennen. Wir verfolgen eben jetzt ein bisschen einen dokumentarischen Ansatz, der noch mehr Background-Information gibt. Das machen wir vor allem auch mit Interviews, die man im Nachhinein in Studio dran, aber halt auch gewisse Statements zur Kamera, wo man den Zuschauer einfach ein bisschen erklären, was gerade los ist und wieso wir in der Situation sind und was wir jetzt entscheiden und auf welche Sachen die Entscheidung beruht. Und dadurch, glaube ich, sind wir eigentlich von so Risikogeschichten und unbedingt eine Spannung irgendwo zu haben, viel weniger von denen abhängig, weil einfach das Ganze drum und dran interessanter wird und die Entscheidungsfindung und gewisse Gedankengänge und Herangehensweisen einfach zugänglicher werden für den Zuschauer und ich glaube, aus denen dann auch wieder ein gewisser Mehrwert für den Zuschauer entsteht.
Mhm. Ich habe dazu gleich noch eine Anschlussfrage. Ich will nur eine Frage noch zu dem ganzen Risikothema stellen, so auch von der mentalen Komponente aus. Seid ihr euch bei euren Entscheidungen dann immer zu 100% auch quasi wirklich, ja, sicher kann man sich da nie sein, aber ich habe, manchmal denke ich mir so, okay, ihr schaut beispielsweise irgendwie über einen FPV-Shot oder Fernglas, was auch immer, checkt die Bedingungen ab, so, und dann entscheidet sie unten, okay, wir lassen jetzt hier das Seil da, weil wir glauben, wir können es fahren, wir müssen nicht abseilen. Okay, jetzt bist du da oben, dann hast du kein Seil dabei. Das hat ja schon auch krass was mit der mentalen Stärke irgendwie zu tun, zu sagen, nee, ich vertraue da drauf, auf mein Skillset, auf meine Erfahrungen, das passt, versus, ach komm, scheiß auf die, keine Ahnung, 3,5 Kilo, ich nehme es halt doch jetzt irgendwie mit.
Ja, also unsere Vorgehensweise ist eigentlich immer, dass wir Schritt für Schritt gehen. Das heißt, wir setzen uns eigentlich nie zum Ziel, die Aktion durchzuziehen. Wir sagen allem, wenn wir sagen, ja, wir wollen das Face fahren, dann sagen wir, ja gut, passt. Also grundsätzlich sollte es passen, jetzt gehen wir mal zum Face hin und dann schauen wir es uns von näher an. Und wenn irgendwas komisch ist, dann checken wir mal im Schnee und dann schauen wir und wenn es passt, dann gehen wir weiter. Und so arbeiten wir jetzt Schritt für Schritt vor und wenn immer alles passt, dann sind wir irgendwann auf dem Gipfel und wenn es da auch noch passt, dann sind wir irgendwann wieder unten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, weil es gibt ja den ganz klassischen mentalen oder die mentale Falle, nicht, dass sich Leute zum Ziel machen, den Gipfel zu erreichen. Und da werden ganz viele Sachen ignoriert oft oder ganz viele Fehlentscheidungen getroffen, weil einfach das Ziel ist, da aufzukommen. Und ja, du startest da auf den Gipfel aufzukommen und dann ziehst du es auch durch. Und wenn es gefährlich ist, ist es gefährlich. Und wenn es nicht gefährlich ist, dann ist es gut gegangen. Und ich glaube, zum Beispiel die Entscheidung mit dem Seil, nicht, wir haben da einfach entschieden, weil wir die Linie, unser Ziel war, die Linie einfach durchzufahren und wir sind eigentlich gleich wegen dem hergekommen, um einfach die Linie durchzufahren und nicht abzuseilen. Und dann war die Überlegung, wir lassen das Seil unten, es schaut fahrbar aus und worst case kommen wir zu dem Bottleneck und sehen, dass es nicht geht, dann können wir uns allem entscheiden, drehen wir um oder gehen wir auf und klettern das danach vielleicht einfach wieder ab. Das heißt, da sind natürlich schon Spielräume, aber sicher, das Risiko, das Seil unten zu lassen, war einfach mehr, dass wir oben dann entweder umgedreht werden oder halt abgeklettert werden. Das wäre halt nicht so nice gewesen. Aber
hätte jetzt keine super dramatische Konsequenz gehabt in dem Fall.
Genau, also wenn wir merken, dass, wenn wir das Seil nicht mitnehmen, dass wir dann ins, echt in ein hohes Risiko aussetzen, dann war die Entscheidung sicher anders gefallen, weil ja, wir sind noch relativ konsequent beim Material. Das, was uns fehlt, wenn wir, also weißt, das, was uns praktisch, wenn wir es nicht mitnehmen, in ein höheres Risiko bringt. Also,
bei risikorelevanten Material.
Genau, wir sparen oft Material ein, aber eben leih, wenn es uns vielleicht mehr Zeitaufwand oder irgendwie Unannehmlichkeiten beschert, aber nicht, wenn es jetzt ins Risiko erhöht. Außer natürlich, wir reden von, was weiß ich, was für Sachen, dass du eigentlich dann fast nicht mehr durchgehen kannst, weil du musst ein Zelt mitnehmen, weil so, aber naja, halt so ein Seil oder so Sachen, wenn wir denken, ja, wenn wir das Seil nicht mitnehmen, dann haben wir ein Riesenproblem, dann nehmen wir das Seil mit.
Kurze Werbung.
Mammut ist die führende Schweizer Bergausrüstungsmarke seit 1862. Mammut kreiert hochwertige Produkte und einzigartige Markenerlebnisse für Bergsportbegeisterte auf der ganzen Welt. Seit der Gründung vor 160 Jahren strebt Mammut danach, ein globaler Marktführer in den Bereichen Sicherheit und Innovation zu sein, mit langlebigen Produkten, die Funktionalität und Leistung vereinen. Von der Ausrüstung über Bekleidung bis hin zu Schuhen. Das Mammut-Sortiment ist eines der umfassendsten für den ambitionierten Bergsportler. Was unsere heutigen Gäste Matthias und Jakob Weger bei ihren Projekten immer mit dabei haben, ist das Berrivox S2. Kleiner, leichter, smarter, schneller. Bei einer Lawinenverschüttung zählt jede Sekunde. Das neue Mammut Berrivox S2 ist ein Paradebeispiel für technologische Innovation, die Leben retten kann. Dieses kompakte lawinenverschütteten Suchgerät, kurz LVS, ist kleiner, leichter und smarter als seine Vorgänger. Es vereint intuitive Bedienung mit fortschrittlicher Suchunterstützung und setzt neue Maßstäbe in der Lawinenrettung. Also, wenn du noch auf der Suche nach erstklassiger Bergausrüstung bist, dann schau vorbei im Mammut-Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Jetzt merke ich, wir haben schon ziemlich viel gequatscht und haben eigentlich noch gar nicht so einen Rundumschlag mal gemacht, was ihr so macht. Also, wenn ich es runterbrechen kann, ihr habt Alpine Worlds als YouTube-Format-Serie sozusagen. Ihr habt eure Social-Accounts, Instagram und TikTok und dann quasi noch die wirklich lang Format-Dokumentarfilme.
Genau, wir haben eigentlich angefangen, auf Instagram Shorts oder einfach Posts zu machen. Das sind ja dann relativ kurz und dann ist das eigentlich richtig gut gegangen mit der Zeit. Dann haben wir angefangen auf TikTok das Gleiche zu machen, dann ist das so gegrowt und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, ja, okay, ist cool, interessiert auch, mega viele Views, aber eigentlich, wenn wir da 10 Stunden vom Berg aufgehen und danach ein 10 Sekunden Reel rauskommt, passt schon, kriegt viele Views, ist cool, aber wir haben nicht erzählt, was eigentlich passiert ist und wir haben uns da extrem schwer, das an den Mann zu bringen, weil kaum ist ein Video länger als 30 Sekunden. Dann schaut sich's auf Instagram und auf TikTok nicht mehr an.
Vor allem, wenn es dann noch mit einer gescheiten Kamera gefilmt ist.
Genau. Und dann kommt noch dazu, ja, wir waren dann schon sehr stark auf Social Media, also über 100.000 Follower gehabt auf die diversen Accounts. Aber wir haben halt das Gefühl gehabt, uns kennt irgendwie auch niemand. Also man kennt uns halt als ein oranges oder anderfarbiges Mandel, das halt darin fort. Aber es weiß eigentlich niemand, wer wir sein und was wir machen und was wir für Abenteuer erleben am Berg. Und dadurch ist dann eigentlich das entstanden, dass wir wollten einfach lange Formate machen. Und da ist YouTube natürlich die beste Plattform zur Zeit. Oder halt, ja, also man soll die einfachste und beste, würde ich mal sagen. Und somit, wie du eh gesagt hast, sind wir dann jetzt eben TikTok, Instagram und YouTube mit den längeren Formaten da dann relativ breit aufgestellt. Nicht? Und der Fokus zur Zeit ist schon ziemlich auf die langen Formate. Die brauchen einfach sehr viel Zeit und sehr viel Energie, erzählt zu werden und ja, die Socials laufen so ein bisschen nebenher.
Und ja. Ich muss gerade schmunzeln, für die Socials laufen so ein bisschen nebenher, weil, also auch um das mal in Relation zu setzen, für alle, die jetzt gerade zuhören, also ich glaube ehrlicherweise niemand in dieser ganzen Outdoor-Bergsport-Bubble hat größere Reichweiten, würde ich fast mal behaupten, also ohne jetzt die Zahlen zu wissen, aber ich meine, ihr habt ja schon irgendwie beide auf den Accounts Reels mit irgendwie, also aber Millionen Views irgendwie und dann vor allem auch, also Engagement ja noch on top. Es ist nicht nur so, dass irgendwie, keine Ahnung, was hat das eine, 140 Millionen Views da der Collab-Post, so, und dann hat das Ding aber halt auch noch 3,8 Millionen Likes und 15.500 Kommentare. So, also deswegen muss ich gerade schmunzeln, weil die Socials laufen so ein bisschen nebenher. Aber ich verstehe schon den Punkt mit, okay, da ist wenig Persona drin, weil klar, es ist halt oftmals ein POV-Shot und was ich mir so ein bisschen gefragt habe, ist, wie ist da wirklich eure Community auch auf den Socials? Also weil manchmal habe ich das Gefühl, sind es dann einfach, keine Ahnung, auch Leute aus Ländern, die nichts mit Skifahren zu tun haben, die sehen das halt und finden es einfach ultra krass, weil es lebensmüde ausschaut. Und deswegen lassen die halt ein Like da und schreiben irgendwie, oh, okay, crazy da rein. Oder ist da schon auch ein Großteil da, der halt voll das Engagement hat, selber Couloirs fährt und so?
Also ist logisch dann nicht so ganz einfach zu differenzieren.
Ja.
Und logisch, wenn ein Reel 150 Millionen Views hat, es gibt wahrscheinlich 150 Millionen Skifahrer.
Ja, eben.
Sicher. Aber halt, wenn wir so unsere Zahlen anschauen, dann haben wir schon der Großteil unserer Folger sein aus dem Alpenraum und okay, aus den USA.
Okay.
Und, ja, Indien ist ja irgendwo in die, also dritter, vierter Stelle, aber Indien ist ganz klar, weil es sind einfach 2 Milliarden Leute. Nicht?
Ja.
Und wir haben im Jahr, letztes Jahr haben wir ungefähr 1,5 Milliarden Views gehabt. Und 1,5 Milliarden Views auf Bergsportler, das ist nicht realistisch, nicht? Das heißt, ich glaube, die Peaks, die schießen immer drüber raus. Also weißt du, wenn so eben Reels sind mit hunderten Millionen, die erreichen ein Riesenpublikum, das es im Bergsport nicht gibt. Das es vielleicht nicht einmal im Sport wirklich gibt. Aber die Base, ich sage mal alles, bis zu ein paar Millionen Views, reicht sicher zum Großteil eher Leute, die es auch interessiert und die damit was am Hut haben. So.
Aber ich finde dann trotzdem euren Fokus ziemlich spannend. Also ich feiere den sehr und ich finde es richtig geil. Nur rein theoretisch, wenn man jetzt so aus einer wirtschaftlichen Unternehmerbrille draufschaut, könnte man ja auch sagen, ey, ganz ehrlich, wieso macht ihr euch den Mörderaufwand für Langformate, Dokus, YouTube? Warum schlachtet ihr nicht eigentlich die Socials noch ein bisschen aus? Macht da halt dann jeweils, keine Ahnung, Part 1 bis Part 25, nehmt noch irgendwelche Trendsounds mit so und dann kann man das Ganze vielleicht sogar auch noch viel, viel mehr monetarisieren.
Ja, also das ist natürlich voll berechtigt und ich stelle mir die Frage auch auf, selber, wenn ich da stundenlang am Editen bin, denke ich mir, ja, eigentlich, warum chillst du nicht einfach die Base, machst ein bisschen Instagram und lebst halt von den Sponsoren. Aber eben, es ist einfach irgendwie sehr schön, wenn du kannst deine Geschichten erzählen, auch für dich selber. Am Ende, ja, wie viele Leute sich das anschauen, ist eine Sache, aber man erlebt ja so intensive Momente am Berg, wenn man so Aktionen macht. Und es ist einfach brutal schön, wenn man das kann in so einem längeren Format festhalten. Und auch wenn das dann viel weniger Leute erreicht wie irgendein 10-Sekunden-Reel. Aber ja, irgendwie hat es für mich mehr Wert. Und ich bin auch der Meinung, dass die Klicks auf die langen Formate natürlich auch mehr Wert haben. Weil natürlich, wenn sich ein Mensch 20 Minuten ein Video von dir anschaut, dann ist das ganz ein anderer Klick wie so ein Instagram-Swipe, der sich dein Video noch vielleicht so ganz kurz anschaut. Ah, krass, und das nächste Video ist dann ein Katzenvideo und dann schaut er sich das Katzenvideo an und so geht es halt dann Stunden weiter. Das ist natürlich ganz ein anderer Klick, wenn sich jemand dein ganzes Video anschaut, wie du auf den Berg aufgehst, wie du Abenteuer erlebst und so weiter. Deswegen, es hat für uns einen sehr großen Wert, aber wie du eben auch sagst, es ist ein großer Aufwand und man kommt teilweise auch in Situationen, wo man sich denkt, boah, irgendwie, ja, ja, ob sich das jetzt rentiert, der Aufwand. Nicht, aber eben am Ende, ja, ist das unser Fokus und ja, solange es geht, ziehen wir das durch. Ja.
Storytelling is not dead.
Ja.
Es ist so, nicht? Wahrscheinlich hat man es gemütlicher und wahrscheinlich hat man auch finanziell besser dastehen, wenn man uns auf Social fokussiert hat. Weil wenn man auf mein Instagram geht, ich habe die letzten Wochen ganz wenig gepostet. Vielleicht ja, maximal einen Post pro Woche. Ich hatte aber Content, dass ich ganz, ganz locker jeden Tag Minimum 1-2 Reels auspumpen kann.
Glaube ich.
Und wahrscheinlich dann anstatt im Monat meine 30 bis 80 Millionen Views haben, dann auf einmal 100, 200, 300 Millionen Views haben, weil ich es einfach scalen kann. Ich habe auch nicht die Zeit dazu. Ich glaube, logisch sind sie Glück, also ja, passt, es ist logisch schon gut für sie, wenn wir Views auf Social Media haben. Aber wie gesagt, irgendwann ist, glaube ich, auch der Punkt erreicht, wo man eigentlich viele Leute erreicht hat. Und dann ist eben, glaube ich, auch für eine Marke, in meinen Augen, logisch sehen das alle Marken ein bisschen unterschiedlich, aber glaube ich schon auch toll, wenn du dich mit einem Sportler identifizieren kannst und mit jemandem identifizieren kannst, der den Bergsport wirklich lebt und das Abenteuer wirklich lebt. Und da ein bisschen mehr dahinter ist und wenn du deine Marke mit so einem Abenteuer in eine positive Verbindung bringen kannst und der Sportler dann auch mit dem Material unterwegs ist und gut unterwegs ist und das für ihn gut funktioniert, glaube ich, hat das für eine Marke auch einen Wert, auch wenn es allein ein Bruchteil von den Millionen Views auf die Shortform-Content-Plattformen erreicht, meine Meinung.
Nee, das gehe ich schon mit. Also auch das, was du gesagt hast, Jakob, dass der Klick bei einem 20-40-Minuten-Video deutlich mehr wert ist als jetzt bei einem 8-Sekunden-POV, sehe ich vor allem schon auch aus der Produkt- und Markenbrille schon auch so. Weil, also ganz ehrlich, most likely ist das dann die Person, die sich vielleicht auch denkt, boah, das Grant will ich auch haben, weil das muss was taugen, wenn der das wirklich auf der kompletten Expedition mit allem drum und dran dann verwendet hat. Versus, okay, ich finde es einfach gerade krass, was da passiert, aber 2 Sekunden später bin ich halt beim Katzenvideo. Also, deswegen, ja.
Genau, ich meine, es braucht dann einfach viel mehr Views auf Social Media, dass die gleiche Wertigkeit entsteht. Aber logisch, bei 100 Millionen ist dann natürlich auch ein Riesenwert entstanden, weil halt trotzdem extrem viele Leute kurz irgendein Logo sehen von einer Marke schon oder ein Snowboard sehen oder irgendwas. Natürlich auf die Mengen ist das natürlich auch ein Riesenwert. Aber eben, wie du sagst, ich glaube auch, dass natürlich ein Klick auf lange Formate ganz anders ist wie auf Social Media. Nicht? Also das kann man da nicht sagen, 10.000 auf YouTube Langformat ist gleich wie 10.000 auf Instagram. Das ist vielleicht 10.000 ist gleich wie eine Million auf Instagram oder auch wie 2 Millionen.
Und was auch noch ist zum Thema Filme und Filmfestivals, also nochmal die längeren Formate, die haben natürlich auf dem Papier auch nicht so viel Reichweite. Aber da ist halt auch noch der Faktor Publikum und Community. Ich meine, wenn unsere Filme am Filmfestival laufen und wir auch vor Ort sind persönlich, auch wenn ich den soll, vielleicht gleich 600 Leute hocken wie in Capitol in Innsbruck oder sowas, dann spürt man auf die Begeisterung und das Feedback, was aus dem Publikum kommt und die Energie. Das ist unglaublich. Auch wenn du am Ende auf dem Papier sind, das 600 Views oder 700 Views, nix. Nicht? Aber die Energie ist unglaublich, das hat so viel Kraft und das gibt so viel Motivation. Das ist so schön zu sehen, wie Leute eine Begeisterung für den Sport haben und wie sich da begeisterte Leute in einen Raum treffen und das einfach volle feiern, dass das ja für uns einfach einen riesen persönlichen Wert hat und eine mega Motivation ist und auch andere Filme zu sehen und einfach das bisschen zu leben, ist einfach viel persönlicher.
Ja, glaube ich. Ja, und zumal, wenn die Personen das dann auch nochmal überall weiter erzählen, ey, habt ihr das gesehen? Brutal geil, war irgendwie voll der coole Abend, dann ist es ja auch irgendwie nochmal was wert. Aber ich finde es auch mega lässig, dass ihr da so ehrlich seid und sagt, hey, wir ziehen da selber auch voll den Wert raus und uns pushen es dann einfach selber nochmal, da irgendwie diese Energie mitzunehmen. Und ich glaube, klar, wenn du dann deinen Film auch selber da irgendwo auf einer Kinoleinwand siehst, also ich meine, 22 Hours war in unzählig vielen Kinos, oder? Mhm. Ist ja auch nochmal was ganz Besonderes, wenn halt der Film dann plötzlich so im Kino läuft.
Ja, das ist echt sehr beeindruckend. Also wir sind im Schnitt viel. Nicht? Und wenn man uns am kleinen Bildschirm schneidet, dann schneidet man eher schneller, weil die Aufnahmen natürlich nicht so imposant sind. Und allem, wenn man dann im Kinosaal einen Film von uns anschauen oder auch andere Filme, dann checkt man so, das ist ganz eine andere Dimension. Da kannst du Aufnahmen dreimal so lang stehen lassen, weil es einfach so imposant ist und so eindrucksvoll ist. Und dann realisierst du eigentlich, ja, das ist ganz eine andere Welt. Nicht? Und ja, wenn du das erste Mal einen Film auf der Leinwand siehst, ist schon speziell.
Ja. Erzähl mal ganz kurz, für die, die jetzt nicht euch vielleicht sogar schon kennen und so, was ist in 22 Hours passiert?
Ja, 22 Hours war unser erster Festivalfilm. Da waren wir vor 3 Jahren in Lüngen, also in den Lüngener Alpen in Norwegen. Leih mir zwei und der Kumpel aus den Dolomiten. Wir haben keinen Filmer mit gehabt und wir haben zero intentions gehabt. Wir wollten auf Laufe fahren, shredden. Und nach wochenlangen Kämpfen mit dem Wetter und Abbruchaktionen noch und nöcher und einfach leicht strugglen, ist irgendwann das eine Wetterfenster gekommen und wir haben es in den Kopf gesetzt, die Nordwand von Store Jäger was hinten, das ist einer von den ja, ästhetischsten Bergen in den Lüngen, Alpen, zu fahren, da ist davor leider zweimal befahren gewesen. Und wir haben das Wetterfenster hat, glaube ich, um 6 Uhr abends kommen sollen. Und dadurch sind wir halt ja irgendwann am Vormittag um 9 Uhr vormittags losgegangen, im kompletten Whiteout und sind so weit gegangen, wie wir halt ins Orientieren haben können, weil auch Couloirs und Felsen und so waren. Und dann irgendwann sind wir kurz unter dem Gipfel auf einen Sattel gekommen, wo wir nichts mehr gesehen haben, dann haben wir ein Iglu gegraben. Da haben wir uns einfach eingegraben und gesagt, ja, wir warten jetzt einfach da, bis das Wetter aufzieht. Und dann Stunde für Stunde ist das Wetterfenster eben nach hinten verschoben worden, bis wir irgendwann dann, ja, keine Ahnung, 6-7 Stunden in einem Iglu gesessen sind. Also total durchgefroren, logisch, halt wieder rausgegangen, ins aufgewärmte Bein, mit den Rettungsdecken und alles Mögliche. Und dann kurz vor Mitternacht, das ist eine Nordwand und eben in den Lüngenalpen, muss man verstehen, da geht die Sonne ja nicht unter zu der Jahreszeit, also im Mai, bleibt ja am Horizont sozusagen. Und wir haben gesagt, ja, okay, wenn wir in der Nordwand Sonne und Licht haben wollen, dann ist es um Mitternacht, weil dann ist die Sonne genau im Norden und deswegen eigentlich müssen wir jetzt auf den Gipfel aufgehen. Wenn es auftut, tut es auf. Wenn nicht, dann müssen wir einfach auch irgendwann, weil jetzt sitzen wir schon seit Stunden auf dem Berg. Und dann sind wir auf, hier halt mit GPS und damals noch Fatmap und waren dann am Gipfel. Und ja, da war allem noch Whiteout. Und plötzlich, wirklich von einem Moment auf den anderen, boom, also wirklich eine Minute vom kompletten Whiteout auf komplett Bluebird. Das passiert oben oft, weil man ziemlich selten ist so Overcast, also so hohe Wolken. Und dann waren die Gipfel sozusagen in die Wolken und plötzlich hat sich das alles aufgelöst. Die Sonne war am Horizont, krankste Sonnenaufgangsstimmung und wir stehen auf den Gipfel oben Pulverschnee, perfekter, unberührter Pulverschnee auf einem Knife Ridge, den wir dann noch klettern haben müssen. Und dann sind wir von Mitternacht bis 1 Uhr morgens sind wir über den Knife Ridge umgeklettert mit Abseilen hin und her. Und irgendwann sind wir dann am Dropping gestanden an der Nordwand. Das war dann, glaube ich, um 2.30 Uhr in der Früh, ist gerade die Sonne wieder über den Horizont aufgekommen. Da sind wir halt den Face gedroppt und das war insane. Und dann sind wir, ja, war es so gut, dann sind wir wieder auf und wieder ruhig. Und am Ende waren wir halt 22 Stunden am Berg und insgesamt halt ja 25, 26 Stunden unterwegs. Und dann sind wir eigentlich direkt zum Flughafen.
Ja, stark. Ja, ich weiß nicht, kann man aktuell noch mal anschauen auf der Streaming-Plattform?
Ja, genau, der 22 Hours ist auf dem Mammut-YouTube-Channel, einer von unseren wichtigsten Sponsoren. Die waren auch die Ersten, die uns eigentlich wirklich unterstützt haben. Nach der ganzen Million-Dollar-Geschichte, die haben wir auch den Film dann unterstützt, weil wir sind das nächste Jahr dann wieder auf. Wir haben ja ein paar Drohnenaufnahmen von der Abfahrt gehabt und Action-Cam. Drum und außenrum nichts gefilmt, null. Und dann
das müssen wir erstmal schaffen, dann daraus einen Kinofilm zu passen.
Ja, ja, und dann einfach, das war eine riesig schwierige Aufgabe. Wir haben das in mehrere Produktionen gegeben. Niemand hat es wirklich so hingekriegt, wie wir es gewählt haben. Und am Ende haben wir dann mega viel geschnitten und dann auch gemeinsam mit dem Input von Harry Putz, quasi den Organisator vom Free Art Film Festival, der uns da einfach dramaturgisch voll viel weitergeholfen hat. Wir waren damals ja mächtig am Hut gehabt mit Long Formats und Dokumentare und Spannungskurven und Co. Haben wir das dann ja einfach, sage ich mal, kinoreif geschnitten für halt, ja, Free Art Festival.
Das war eigentlich auch der erste Moment eigentlich, wo wir realisiert haben, dass wir so ein krasses Abenteuer erlebt haben, aus dem müssen wir irgendwas machen. Und die einzigste Möglichkeit, das zu erzählen, ist ein Film. Weil wir haben kurze Videos gehabt und haben gesagt, irgendwann waren wir dann im Sommer daheim, haben die Videos angeschaut und gesagt, ja, aber das erzählt nicht die Geschichte, was wir erlebt haben. Und da ist, glaube ich, der Gedanke dann das erste Mal aufgekommen, so, ja, wir müssen einfach längere Formate machen, weil das ist eine Geschichte, die ist echt wichtig für uns und die ist auch erzählenswert. Und so ist das eigentlich dann entstanden mit den langen Formaten.
Ja, cool. Und jetzt steht ja wieder ein Lüngen-Trip bevor. Geht es in eine ähnliche Richtung oder hat es einen ganz anderen Fokus?
Ja, also Lüngen natürlich, wir waren jetzt schon zweimal oben. Wir kennen natürlich schon das Gebiet, einige Berge, einige Linien. Aber es wird sicher vom Wetter her das gleiche Spiel werden, weil es gibt einfach oben sehr wenig gute Wettertage. Und deswegen wird es sicher wieder eine Wetter-Challenge werden, wie es allem war. Aber das Mal haben wir ein bisschen einen anderen Fokus. Und zwar, wir wollen etwas ausprobieren für nächstes Jahr. Und das ist praktisch mit Seekajaks zu Bergen hinzufahren, zu dem man allein mit einem Boot kommt. Und dort werden wir dann campen und dann den nächsten Tag die Linie fahren und das vielleicht über mehrere Tage machen. Das ist ein Projekt, das wir im Kopf haben, weil es einfach in Lingen, ich meine, es gibt sowieso allem die Straße an der Küste. Und die Straßen gehen auch nicht überall hin. Also da gibt es echt ganze Landabschnitte, wo du wirklich allein mit dem Boot hinkommst. Und nachdem wir ja in so einem Kajak-Background haben und echt gern so auf Expeditionen unterwegs sein, ist das jetzt mal so ein bisschen das Projekt. Natürlich neben der Produktion von den YouTube-Episoden. Wir werden jetzt nicht alle mit den Kanus rumfahren. Das ist, wie gesagt, ein größeres Filmprojekt, das über mehrere oder zumindest über 2 Jahre läuft. Das heißt, wir testen das jetzt mal aus da oben, probieren alles ein bisschen und nebenher machen wir es YouTube. Und genau, versuchen einfach eine gute Zeit zu haben und einfach den Norwegen-Lifestyle zu leben, weather forecast checken und probieren einfach coole Sachen zu machen. Nicht?
Voll cool. Wisst ihr schon, wann es da was zu sehen gibt?
Also die YouTube-Episoden, die da oben wahrscheinlich, hoffentlich, entstehen werden, werden ab nächsten Herbst veröffentlicht. Und da wird sich auch teilweise ein bisschen das Kajak eingebaut sein, teilweise je nach Wetter. Wahrscheinlich auch ein paar klassische Lingen-Alpen-Aktionen, sprich von der Straße einfach weg. Und wirklich dann der Film, wie gesagt, das ist mehrmal ein Testprojekt, weil es logistisch und als Expedition schon ziemlich herausfordernd ist. Mhm. Im Winter mit Seekajaks, mit kompletter Ski- und Alpina-Ausrüstung auf Multiday zu gehen, das heißt mit einem Basecamp und alles, was man fürs Basecamp braucht, das alles auf Kajaks zu verladen, komplett unsupported, ohne Motorboot, ohne gar nichts. Und das auch noch mit Filmer. Mhm. So komplett Human Power durchzuziehen. Ich glaube, wir müssen das einfach mal testen und da werden wir es extrem viel lernen und extrem wirklich wilde Abenteuer wahrscheinlich haben. Und dass wir da jetzt einen Film gleich am Anfang machen, also ist nicht realistisch und ist ja nicht unbedingt unser Ziel. Das Ziel ist, eine gute Zeit so oben zu haben und das mal ein bisschen kennenzulernen. So.
Ja, voll. Das macht Sinn. Hey, so gegen Schluss hätte ich noch ein Thema. Wie oft ist der Gedanke in eurem Kopf so diese Vorbildfunktion, beziehungsweise müsst ihr da vielleicht sogar auch mal Diskussionen führen mit Leuten, die eure Projekte supporten, dass die sagen, hey, keine Ahnung, nicht, dass das irgendwie Nachahmer auf den Plan ruft, die aber eigentlich gar nicht euer Skillset haben?
Ja, ich glaube, auch wegen der Sache sind jetzt die Longformats ziemlich wichtig, um einfach unsere Herangehensweise zumindest transparent zu schildern. Weil wenn ich ein Short auflade, dann kann sich jemand denken, ja, der fährt einfach jeden Tag irgendwas Krasses runter und juckt sich gar nicht. Und ja, das mache ich jetzt auch, weil bei dem funktioniert es auch, der lebt ja auch noch.
Ja, eben.
Und es ist natürlich auch immer ein schwieriges Thema, nicht? Weil am Ende, es sind ganz oft Sachen riskant, fällt mir auf, die eigentlich gar nicht riskant ausschauen. Nicht? Oft ist das Riskanteste irgendein Approach in einen Tal rein, wenn es zu warm ist, dass irgendwann nass schneller wie runterkommt. Wenn du es auf einem Video siehst, dann denkst du dir einfach gar nichts dabei. Und deswegen ist das mit der Vorbildfunktion einfach ein schwieriges Thema. Und uns ist es einfach wichtig, dass die Leute verstehen, dass wir uns einfach sehr viel mit der Thematik befassen und das einfach sehr ernst nehmen. Am Ende sind wir der Meinung, dass jeder selber seine Risikobereitschaft finden muss. Aber es ist wichtig, zumindest uns sehr wichtig, mitzuteilen, dass man sich schon damit befassen muss und dass man wirklich alles im Blick haben muss. Wenn du am Ende Bescheid weißt, was für ein Risiko du eingehst und dich entscheidest, das zu machen, dann sage ich, ja, okay, das soll jedem selber überlassen sein. Aber ich will auf keinen Fall jemand vermitteln, dass ich einfach unbedacht Sachen mache und vielleicht gar nicht drüber nachdenke und so weiter, weil es soll wirklich nicht nachgeahmt werden. Nicht? Und ich glaube, wir beschäftigen uns sehr viel mit Risiko. Wir haben einen Podcast, alles über Risiko gemacht. Und ich glaube, wenn man ein bisschen unsere Langformats anschaut, dann versteht auch jeder, dass man so Sachen, die wir machen, leicht machen kann oder unter Anführungszeichen sicher machen kann, wenn man sich wirklich sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt und allem die Augen offen haltet und jeden Moment bereit ist, umzudrehen und so weiter. Nicht? Also,
ich glaube, das Wichtige an der ganzen Sache ist, eben wie der Jakob sagt, das aufzuzeigen. Und ich glaube, in dem Moment, wo du die Information hast über das Risiko und dir das Risiko bewusst bist, dann kommen wir eben zurück auf das Thema Eigenverantwortung. Und ich glaube, wenn im Bergsport die Eigenverantwortung genommen wird, dann verliert der Bergsport eigentlich einen von seinen wichtigsten Komponenten. Und ja, aber es ist logisch auch dazu zu sagen, wir sind keine Bergführer und wir machen auch keine Tutorials. Und ich glaube, das kommt in unseren Videos auch ganz klar raus. Also wir hätten nie, also wenn ich jetzt auf einen 6 mm Gletscherkort mit einem Halbmast abseil, weil vielleicht mein Stand nicht so gut ist und ich einfach will, dass das ziemlich smooth reingeht und da nicht Ruckler drin sein und den Stand nicht noch unnötig zu belasten, dann mache ich das aus ganz speziellen Überlegungen raus. Dass man das nicht so macht, lehrbuchmäßig, ist aber auch ganz klar.
Ja.
Und das sagen wir entweder dazu oder wir machen es aus dem Kontext so klar, dass jemand versteht, okay, das ist nicht so und wir verzichten einfach ganz klar in unseren Videos irgendwelche Empfehlungen zu geben und irgendwelche Tutorials zu machen. Wir machen das einfach so, aus gewissen Überlegungen auch so, aber es ist natürlich ganz viel, was wir machen, entspricht einfach nicht der Lehrmeinung und die Lehrmeinung ist mir meistens so ausgelegt, dass sie in alle Szenarios funktioniert.
Ja.
Bestmöglich funktioniert. Auf den technischen Stand, wo der Bergsport eben heutzutage ist.
Aber jede Situation ist individuell, gell?
Ja, jede ist individuell und in gewissen Situationen kann man dann Kompromisse eingehen, wo eigentlich die Lehrmeinung auch allem mindestens gleich gut funktioniert. Sie ist dann leider entweder ein bisschen aufwendiger, braucht mehr Material, braucht mehr Zeit oder auch mehr Skill. Und deswegen, ja, wir machen keine Tutorials, sondern wir machen einfach das, was wir machen. Und da ist uns eben wichtig, dass jeder transparent ist. Wir machen uns einen Gedanken drüber und gehen dann so vor. Wir machen einen Blogtest und da kommt, keine Ahnung, ECTP 23 raus. Und wir fahren dann. Aber wir diskutieren drüber und überlegen uns, warum wir jetzt da fahren, weil darunter vielleicht keine No-Fall-Zone ist oder was weiß ich was. Und weil der Hang vielleicht schön ausläuft. und keine Geländefalle ist und wahrscheinlich mein Airbag in der Situation auch recht gut funktioniert. Aus den und den Gründen erlaube ich mir, als Matthias Weger jetzt da runter zu fahren, aber das ist eben keine Empfehlung und nicht die Lehrmeinung und gar nichts.
Ich glaube, für uns ist es auch sehr wichtig, dass wir in unsere Long Formats sagen, wenn wir Fehler machen. Mhm. Weil wenn der Zuschauer versteht, okay, das sind auch Leute und die machen auch Fehler, dann kann er auch nicht mehr hergehen und einfach sagen, ja, die machen das, deswegen mache ich das jetzt auch. Sondern er muss anfangen, seinen eigenen Hirnschmalz zu verwenden, weil er weiß, die machen auch Fehler. Ich kann nicht einfach das gleich machen, sondern ich muss auch mitdenken und probieren, die Fehler, was sie zum Beispiel jetzt machen, nicht zu machen.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, rücken wir auch ein bisschen ab von der klassischen Hero-Movie-Geschichte. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass die Leute einfach sehr ein authentisches Bild von uns kriegen und einfach verstehen, ja, okay, wir sind sicher gut auf dem Berg und kennen viel und machen viel, aber die machen auch Fehler.
Ja, ja, finde ich cool, weil dann hat es auch diesen gleich, also vom Film her, diesen Charakter, it's not just another Ski-Film, so, ja. Sondern es wird halt plötzlich einfach echt menschlich und man, glaube ich, kriegt auch zu euch eine ganz andere Connection. So. Also man hat dann eher das Gefühl, ah, okay, cool, ihr seid halt auch einfach Ski-Buddies, Snowboard-Buddies, die da unterwegs sind und halt da ihre Projekte machen. Mega lässig, finde ich einen richtig, richtig coolen Ansatz. Hey, letzte Frage. Jetzt gibt es bestimmt auch viele, die sich denken, boah, das Leben, was ihr gerade lebt, das würde ich auch gerne leben. Weiß nicht, wie oft ihr so random Fan-Interactions habt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auf den ein oder anderen Filmfestivals, wenn ihr damit vor Ort seid oder vielleicht bestimmt auch mal in den Skigebieten, die Leute euch irgendwie dann doch erkennen, kommt die Frage auf und wenn ja, was ist dann eure Antwort so? Also gibt's dieses eine Patentrezept?
Boah, das ist natürlich eine schwierige Frage, nicht? Was ganz sicher ist, dass wir, wie ja schon eine von den ersten Fragen von dir beantwortet haben, nicht? Wir haben 100% Passion reingesteckt und wir haben echt viel gegeben und haben uns voll auf das fokussiert. Und auch ganz sicher, durch den Sam hat das alles jetzt so funktioniert, beziehungsweise ja, kennen wir jetzt von dem Leben. Aber ich glaube, jetzt so ein richtiges Rezept gibt es nicht wirklich, weil ich glaube, es gibt sehr viele Wege, nicht wie man am Ende von sowas leben kann. Ich glaube auch nicht, dass man muss der Beste sein, seien wir ja auch nicht. Ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sowas zu machen. Man kann natürlich unseren Weg machen, man kann auch einen anderen Weg einschlagen, andere Formate erzählen. Ich glaube, es wichtig ist, dass man einfach Passion hat und Energie in das eine investiert, obwohl man eigentlich lange Zeit nichts zurückkriegt. Man kann sich nicht erwarten, dass es sofort auf Anhieb alles perfekt läuft.
Alpine Worlds ist ein gutes Beispiel, oder? Ich meine, ihr seid damit gestartet, ohne dass jetzt Sponsoren alles gedeckt haben, richtig?
Ja, genau. Alpine Worlds war ein Art Passion Project und ist es allem noch. Also wir haben das eigentlich ja under Budget und wir haben da sogar ja selber Geld in die Hand genommen. Das produziert, weil wir es produzieren wollten und weil wir es in dem Moment da irgendwo erlauben haben gekannt. Das ist im Prinzip durch unsere Short Formats finanziert worden und wir haben extrem viel Eigenleistung reingesteckt, auch im Schnitt, weil wir das unbedingt wollten. Und ich glaube, wie der Jakob sagt, die Grundvoraussetzung ist die Passion und dann die Dedication. Und dann, wenn man wirklich sagt, wenn man jetzt wirklich die Intention hat, davon zu leben, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man sich auch mal die Frage stellt, so, wo kann ich einen Mehrwert schaffen, in erster Linie mal für die Allgemeinheit, für einen Zuschauer. Und ich glaube, wenn das erfüllt ist, wenn ich für die Allgemeinheit oder für einen Zuschauer einen Mehrwert schaffe, und meistens schaffst du den Mehrwert allein, wenn du jemanden teilhaben lässt, durch ein Video, durch ein Foto, durch einen Podcast, oder Formate, die wir jetzt vielleicht gerade nicht so präsent haben, oder durch ein Buch, nicht? Mhm. Dann schaffst du für die Allgemeinheit oder für ein Publikum einen Mehrwert. Und in dem Moment, glaube ich, schaffst du automatisch einen Mehrwert für eine Marke oder für irgendjemand, der dadurch mit profitieren kann. Und dann, glaube ich, ist der Punkt, wo das unter anderem dir auch helfen kann, dein täglich Brot zu verdienen, blöd gesagt.
Ja, das macht sehr, sehr viel Sinn. In dem Sinn, vielen, vielen Dank euch beiden. Es gäbe eigentlich noch 10.000 andere Themen, aber wir müssen hier leider einmal cutten. Echt mega cool. Macht's genauso weiter. Es ist sehr, sehr unterhaltsam. Deswegen wirklich auch nochmal der Aufruf. Schaut da gerne mal auf den Kanälen vorbei, wenn ihr es nicht eh schon fleißig tut. Und dann auf jeden Fall euch jetzt ganz, ganz viel Spaß in Norwegen. Ich hoffe, dass das Wetterfenster schnell kommt und dass es gut ist. Und ja, vielen Dank für eure Zeit heute.
Ja, danke dir, Jan.
Danke für die Einladung und fürs coole Gespräch.
Das war die Interviewfolge mit Matthias und Jakob Weger. Kennt ihr diesen Moment, wenn man so viel Content von einer gewissen Person selbst konsumiert und dann die Chance hat, diese Menschen kennenzulernen? So ging es mir nämlich bei den beiden und ich fand es mega spannend, mal alle die Fragen zu stellen, die ich mir sonst immer beim Zuschauen ihrer Clips gestellt habe. Ich hoffe, euch ging es ähnlich und es waren die richtigen Fragen dabei. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen bei der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich wünsche euch eine schöne Bergzeit bis dahin. Passt auf euch auf. Euer Jan.